Yo, was geht ab? Es ist der Kraftraum-Podcast. Ich bin der Host, Emin Seid, mit der Folge 245. Und heute habe ich Michael Salz zu Gast. Ein ehemaliger Leichtathlet, war Diskuswerfer und hat dann gewechselt zum Bobfahren als Anschieber und hat es damit geschafft, zum Olympischen Spielen zu kommen, 2022. Und wir sprechen darüber, wie sich sein Training von der Leichtathletik zum Bob-Anschieber verändert hat, wie es sein Krafttraining sich verändert hat, was ein guter Bob-Anschieber können muss. Und natürlich auch, wie es sich anfühlt, zu viert in so einem kleinen Teil zu hocken und mit 150 km/h so eine Eisbahn runter zu rasen und wenn man dann auch stürzt, wie sich das auch anfühlt. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Wir starten mit einer Frage. Gerne. Glaubst du, du bist der größte Gast, den ich bisher im Podcast hatte?
Oh, gute Frage. Du hattest bestimmt schon mal vielleicht einen Basketballer oder so da. Ich weiß.
Basketballer noch nicht.
Aber irgendeine andere Sportart? Ich glaube, ich sag nein. Ich glaube, ich bin nicht der Größte.
Ja, ich hatte auf jeden Fall einen Handballer. Der Name fällt mir gerade leider gar nicht ein. Ja. Das ist schon einige Jahre her. Ja. Der war, glaube ich, 2,13 Meter.
Jo. Also 13 Zentimeter größer. Ist nochmal ein Stück.
Ja, ja. Ich weiß noch, wir kennen uns ja vom OSP. Und es ist ja mittlerweile auch schon, ich glaube, 2015.
Wann hast du angefangen?
Ich glaube, 2015 haben wir uns, genau, 2015 haben wir uns auch kennengelernt dann.
Ja.
Im Kraftraum. Und ich bin ja 1,90, das heißt, so tendenziell bin ich ja eigentlich immer einer der Größten oder der Größte.
Ja.
So, also auch wenn man so die,
in der normalen Gesellschaft.
Genau, ich glaube, in Deutschland bin ich irgendwie 96. Perzentil, das heißt bei den Männern. Ja. Das heißt, 4% erwachsene Männer sind größer als ich. Ja. Also, ist die Chance immer gut, dass ich der Größte bin. Aber ich weiß noch, dann weißt du so, habe ich ja dann auch als dann trainiert und dann du ja auch immer und so, dann noch mit dem Tobi Dahm und auch Arthur
drei.
Und so, genau. Das heißt, ich stand dann immer so zwischen euch, so auch noch so gerade so 90 Kilo, weißt du, die alle so über 100 Kilo, Kopf größer als ich. Das war so richtig krass, mich mal so richtig klein zu fühlen mal wieder.
Ja, ja.
Aber ja, auch vorher beim Hallo sagen wieder so, merkst du, boah, das kommt mir so riesig vor dann auf einmal.
Wenn man es nicht gewohnt ist, ne? Meine Frau, die ist 1,68.
Ja.
Die hat gemeint, es fällt gar nicht mehr auf, dass ich so groß bin. So, ja,
wenn man es
so
gewohnt ist.
Aber immer hochgucken.
Ist es bei dir auch so, dass du für dich immer so das Gefühl hast, klar, es sind ja alle kleiner, du guckst immer so runter, aber sobald mal jemand nur so, auch nur gleich groß ist wie du, denkst du immer, der wäre größer.
Ja, ist furchtbar.
Du denkst immer, der wäre größer,
ja,
gell?
Ja. Also denkst du immer so, ey, der sieht aber auch viel breiter aus, der ist doch größer. So, gerade wenn man so irgendwie so bei der S-Bahn oder so unterwegs ist, am Bahnhof und so, und denkst so, boah, der ist ja riesig.
Und dann schaust du in der Spiegelung und dann siehst du, du bist ein kleines Stückchen größer als der sogar.
Ja, und man kommt so ein bisschen näher und denkst so, ja, okay, so groß ist er jetzt auch nicht.
ja, genau, also so geht's mir auch. Also denk oft mal so, boah, der ist größer als ich, und dann gucke ich aber so im Fenster in der Spiegelung in der Bahn oder sowas und dann sehe ich, okay, der ist gar nicht größer als ich.
Ja.
Aber das ist halt eben, wenn man
das sonst so die eigene Wahrnehmung, gell, so wenn man so guckt, so das täuscht manchmal.
Ja. Damals, als wir uns kennengelernt haben, warst du ja noch Leichtathlet, Werfer,
ja.
Diskuswerfer.
Ja.
Da war der Umbruch schon.
2014, 15 war so der Umbruch. Also ich habe tatsächlich meine erste Bobfahrt 2014 gemacht, Ende 2014.
Okay, da schon.
Hab aber dann über den Winter, beziehungsweise nach der Saison, so im Februar, März, mit Arthur damals nochmal so 2-3 Monate trainiert, um dann im Mai in Wiesbaden nochmal zu werfen. Hab dann nochmal 60 Meter geworfen. Also das war so, der ganze Winter war Bob. 2-3 Monate trainiert, wieder ein bisschen Diskus und nochmal geworfen, ja.
Gut, wir müssen ja noch sagen, dein Vater ist der Trainer, Peter Salzer, der Trainer vom Nico Kappel. das heißt, auch sehr bekannter Kugelstoßtrainer. Dann liegt es natürlich auch nahe, dass der Sohn gerade, oder die Söhne, das ist noch ein Bruder, der ist, glaube ich, auch sehr groß, oder?
Mark müsste, jetzt muss ich lügen, 95, ich glaube 1,95.
Also auch sehr groß,
Auf jeden Fall über 1,90, ja.
Also auf jeden Fall schon mal so Werfergröße.
Genau, ja. Linkshänder.
Okay. Das ist für die Trainer dann schwer, wenn man umdenken muss. Aber dann liegt es natürlich schon auch nahe, dass die Kids dann natürlich dann auch was in der Richtung machen. War bei dir Kugelstoßen denn jemals Thema oder war es von Anfang an Diskus?
Ganz von Anfang an tatsächlich habe ich ja Handball gespielt.
Okay.
weiß nicht, ob du das wusstest. Also ich habe mit Leichtathletik eigentlich so, ja, ich habe die Wettkämpfe, glaube ich, als Kind mitgemacht. Also wenn ich Kind meine ich so 5, 6, 7, 8 Jahre. Aber nicht trainiert, nur mitgemacht. Und ich habe Handball gespielt von den Minis bis zur BA-Jugend, also so knapp 10 Jahre. Angefangen mit so 7, 8 Jahren. Ja, und dann bis 18, 19. Und dann kam so ja immer mehr die Leichtathletik dann in Vordergrund. Aber es war jetzt meine persönliche Entscheidung. Da hat jetzt, also mein Vater hat weder mein Bruder noch mich irgendwie in eine Richtung gedrängt. So. Hauptsache ein bisschen Sport, so ja, als okay. Ausgleich.
Okay. Ja. Und Diskus war dann aber direkt von Anfang an.
Ich habe im Schüler-Jugendbereich habe ich beides gemacht, Kugeldiskus. Also Speer konnte ich zum Beispiel gar nicht.
Ja.
Da war mein Bruder eher besser, der konnte auch über 100 Meter mit dem Schlagball werfen. Ich konnte das irgendwie nicht. So, bei mir war halt Kugeldiskus und gerade so während Schüler-Jugendzeit war dann immer, war ich in irgendeiner Disziplin immer so ein bisschen besser und dann, ja, ich werde Kugelstoßer mal irgendwann, nur noch Kugelstoßen und dann wieder nur ein bisschen Diskus und kennst ja, wie ich aussehe, ja, für einen Kugelstoßer hat es dann von der Masse her nicht gereicht.
Da wären es dann nochmal 30, 40, 50 genau, Kilo gewesen, ja. Die noch hätten drauf müssen wahrscheinlich.
Hat ja nicht mal so ein bisschen fürs Diskus gereicht, ne? Also so Richtung 120 Kilo kam ich ja leider nicht. Ich glaube, das Höchste, was ich mal kurzzeitig hatte, waren 108, 110 Kilo Körpergewicht. Und das ist einfach zu wenig.
Ja, also klar, im Vergleich zu den ganzen anderen Werfern, die haben einfach mehr Masse.
Masse mal Geschwindigkeit, genau.
Ja, die Größe hast du ja. Ja. Spannweite wahrscheinlich
2,9
Meter
auch. 9 ist auch okay.
Aber gut, man muss ja auch sagen, dafür, dass du halt dann leichter warst, warst du aber halt auch trocken, wenn man es so nennen würde. Also
genau,
weißt du, hattest halt einfach wenig Körperfett.
Wenig Körperfett, das stimmt. Wenig Körperfett, gute Athletik, also Springen und so. Ich war jetzt nie irgendwie richtig, also schon stark, aber jetzt nicht so stark wie andere. Aber ich konnte halt richtig gut springen. So, das war so mein... Ja, mein Trumpf sozusagen. Springen, schnell und in Kombination mit der Größe hat es dann für eine gewisse Weite gereicht.
Ja, weil die meisten denken ja, wenn jemand so groß ist, also so 2 Meter und auch mehr, also auch wenn man sich dann zum Beispiel Basketball anschaut, NBA, da wärst du ja auch wieder klein.
Da wäre ich richtig klein.
Je nach Position vor allem.
Ja.
Aber da sind ja... Da denkt man ja immer, die springen alle so krass, aber im Durchschnitt springen die überhaupt nicht hoch.
Ja,
also die sind halt sehr groß und brauchen deswegen nicht so hoch springen können in der Regel einmal. Aber die können auch gar nicht so hoch springen. Da sind die Footballer schon deutlich besser. Aber bei dir ist das schon auch so, dass du extrem hoch springst, also auch für deine Größe. Also wenn man auch am OSP schaut, ich glaube den Corner Movement Jump Rekord in Stuttgart hält immer noch ein BMXer.
Hat nicht viel gefehlt, das stimmt, ja.
Ja, aber den hält immer noch, ich glaube, mit 73, gell, oder 72.
Ja, ich glaube 72.
Ja.
Und ich war bei 71, genau. Also
das ist schon extrem.
Ohne Armeinsatz.
Genau, ohne Armeinsatz auf der Kraftmessplatte. Das heißt, mit einem Vertec oder mit so einer Kontaktmatte wäre das nochmal deutlich mehr.
Wahrscheinlich, ja.
Und ich glaube aber, dass der BMXer, ich habe den nur einmal gesehen in echt, wahrscheinlich so 1,70.
Der war nicht so groß. Nick Scheuflin hieß er, glaube ich. Bin mir nicht sicher.
Ich weiß nicht, ob er das war. Ich weiß es auch nicht mehr,
aber den,
überraschenderweise den Squat-Jump-Rekord müsste immer noch ein Weitspringer, glaube ich, 69.
Ja, 69. Und überraschenderweise, ich hätte gedacht, da komme ich nie ran, so aus der Ruhe raus, ne? Die kennen, was ein Squat-Jump ist. Hatte ich auch eine 67, glaube ich, oder?
Brutal.
68, nee, 67 war es, glaube ich, ja.
Also das
aber hätte ich nie gedacht, so ich dachte so, ja, so ein bisschen über 60, so 3,64. Und dann an dem einen Tag ging dann im Counter-Movement die 71 und die 68, 67 Squat-Jumps. Das war schon gut.
Das ist schon heftig, das ist schon heftig, ja. Also da hast du auf jeden Fall wahrscheinlich einfach auch ein Talent mit dieser
mit
Schnelligkeit,
Sicherheit. Ja.
Was natürlich jetzt für den Bob wahrscheinlich genial ist.
Ja.
Aber zum Bob würde ich gerne erst später kommen.
Können wir gerne.
Wie erfolgreich warst du denn im Diskus, wenn man sich so deine Karriere anschaut?
Kommt dann natürlich immer drauf an, weil,
also,
wie man Erfolg definiert.
Meine größten
Erfolge waren sicher ein paar Jugendtitel, dann deutscher Juniorenmeister. Und bei internationalen Wettkämpfen war es ein 7. Platz bei der U20-WM und ich glaube, es war ein 6. Platz bei der U23-WM. Mhm.
Ja. Okay, weil im Vergleich bist du ja jetzt im Bob wahrscheinlich erfolgreicher, oder?
Ja, ja, viel erfolgreicher. Ja.
Das ist halt dann schon also, auch geil eigentlich, oder?
Es ist geil und wenn man jetzt gerade auch so das Weltniveau jetzt im Diskus anguckt, muss man sich halt auch schon fragen, so jetzt gerade in Deutschland, so kommen wir da überhaupt wieder hin? Mhm. So, ne? Das sind ja schon, also jetzt letztes Jahr, wo dann der Che gegen den Stahl im letzten, haut er über 70 raus, ist Erster und Stahl hat noch einen Versuch und toppt den Versuch einfach. Mhm. Also das war schon,
ja,
schon brutal, was da abgeht. Und ob ich das wirklich erreicht hätte, vielleicht hätte ich ja irgendwann mal meine 115, 120 Kilo Körpergewicht gehabt. Ne? Ich habe ja so mit 23, also bis 28 hätte ich da schon noch ein bisschen was aufbauen können, mhm, wenn ich es weiter verfolgt hätte. Aber mit 65, 66 Meter, klar, hätte vielleicht für eine Teilnahme international gereicht, aber wie ja, weiter, ne? Top 8, Medaille. Schwierig, mhm, schwierig.
Ist es beim Bob ja schon auch typisch, dass man Quereinsteiger holt, oder?
Ja, die dann also hauptsächlich, weil wir sogar, ja, in dem Sinne keine Jugendarbeit haben. Ja, im Rodeln ist es anders. Ja. Mhm. Da legen sich die Kiddies drauf, fahren die Bahn runter mit 7, 8 Jahren, kein Problem. Aber im Bob geht es natürlich nicht, das, mhm, ist viel zu gefährlich, ja, wenn da was passiert. Also ich glaube, man darf mit Erlaubnis der Eltern, darf man mit 16, glaube ich,
ach so, okay,
anfangen, ja. Ja.
Ja, krass.
Also da muss man schon ein bisschen aufpassen.
Mhm. Ja. Okay, dann bei euch im Bob, weißt du da, aus welchen Sportarten die alle kommen? Also du kommst aus der Leichtathletik, aus dem Diskus?
Ich komme Leichtathletik, Diskus, also Wurfbereich. Die anderen 2, 3 sind Sprinter gewesen. Und unser Pilot, der Christoph Hafer, der war Rodler. Also okay, er hat als Kiddy angefangen und die meisten Piloten, also es gibt auch Quereinsteiger, aber die meisten Piloten kommen schon so aus einer Wintersportart, mhm, kennen schon so ein bisschen die Druckpunkte von den Bahnen, was denen natürlich auch beim Lenken dann hilft. Ne?
Mhm.
Ja.
Kannst du mal kurz Bob erklären, für die es nicht kennen und vielleicht alle höchstens Cool Runnings mal gesehen haben?
Also wenn sie Cool Runnings gesehen haben, dann wissen sie ja schon, dass Bob nicht Rodeln ist. Das wär mir persönlich ganz, ganz wichtig, weil viele, mit denen ich mich dann unterhalte, dann kommt immer Hagelschorsch zum Vorschein, also berühmter, mhm, deutscher Rodler. Und ja, den gibt's, aber das ist nicht meine Sportart so. Das heißt, es wird irgendwie auch häufig verwechselt. Also es gibt im Männerbereich gibt's 2er- und 4er-Bob. Ja, und die sind recht schwer.
Mhm.
Was häufig auch gefragt wird, ist, ob der Pilot schon drin sitzt am Start. Ja. Nein, es schieben alle, die mitfahren, schieben auch an, springen dann auch alle rein. Auch wir Anschieber springen rein. Manchmal wurden wir gefragt, ob wir in dem Bob drin stehen. Fand ich auch eine sehr gute Frage. Ich musste dann tatsächlich einem Teamkollegen das beantworten lassen, weil ich musste einfach lachen. Ich konnte nicht mehr. Also wir sitzen im Bob und wir haben auch keine Anschnallgurte. Das wurden wir auch schon mal gefragt. Und ja, gibt im Endeffekt 4 Leute oder 2 Leute im Zweier und dann wird angeschoben und runtergefahren. Und immer der ganz hinten sitzt, im Zweier gibt es ja nur einen, im Vierer, der letzte, der vierte Mann, der bremst. Ja. Da okay, gibt es dann so eine Öffnung im Bob und Hebel und dann zieht man runter und dann ist wie so eine, wie sagt man da, Furche,
mhm,
die dann sich einfach ans Eis unten eingräbt und dann
okay,
wird gebremst. Genau.
Okay. Und es gibt ja dann Regeln, wie schwer ein Bob insgesamt sein darf, oder?
Genau.
Das ist, glaube ich, so mit eins der wichtigsten Dinge, oder? Dass der Bob plus die 4 genau, Leute, die dann
drin sitzen. Also wenn Renntag ist, ne, dann geht der erste Endlauf runter und dann gibt es unten im Ziel gibt's immer so eine Waage, dann wird der Bob erstmal einzeln gewogen und dann mit Besatzung.
Mhm.
Und da muss man halt ein bisschen aufpassen, weil wir tragen ja auch einen Helm.
Mhm.
Der hat auch schon 1,3 Kilo. Und auf 4 Mann gerechnet, ist es dann auch schon relativ viel, ja. Wenn es dann, so die Wagen sind meistens so auf 0,5 immer ausgelegt. Das heißt, wenn es da halt mal 0,5 drüber ist, wären wir schon disqualifiziert.
Okay.
Ja.
Und da ist ja dann eben, worauf ich vorhin hinaus wollte, der Vorteil, dass du halt eben nicht viel Körperfett hast, weil du dann trotzdem schnell bist und gut anschieben kannst, aber halt dann eben nicht so schwer bist. Das heißt, die anderen könnten dann theoretisch ein bisschen mehr wiegen, wenn du halt ein bisschen leichter bist auch.
Genau, ja, das gleicht sich dann immer so ein bisschen aus. Also ist natürlich gern gesehen, wenn man jemanden im Team hat, der nur 90 Kilo wiegt, wenn wir dann schwere Leute haben, kann man das ein bisschen anders verteilen. Aber gerade nochmal zum Quereinsteiger, gibt ja auch viele Sprinter, die anfangen mit Bob anschieben und die müssen dann eher versuchen zuzunehmen und die Geschwindigkeit oder die Schnelligkeit beizubehalten. Bei mir ging es eigentlich, ich habe mein Gewicht also ein bisschen reduziert, aber eigentlich, wenn ich nicht trainiert habe oder nicht drauf geachtet habe, viel zu essen, war ich immer wieder bei 102, 103 Kilo. So.
Ja.
Aber ja, also manche müssen zunehmen, wenn sie neu dazukommen und manche müssen halt, gibt ja auch schwere Werfer, die schon angefangen haben mit 120 Kilo, die sich dann halt so ein bisschen mal Richtung 110 runterhungern mussten,
Okay.
Aber wir hatten auch schon Saisons, wo wir dann praktisch mal abends ein Salätchen gegessen haben und dann war es das dann auch für den Tag. Oder wenn, kommt drauf an, wann die Rennen sind. Ja, im Europacup sind die meistens morgens. Dann isst man halt nicht ganz so viel zum Frühstück und isst dann nach dem ersten Rennlauf, haut sich da ein bisschen was rein, damit wieder Energie da ist. Im Weltcup sind die Rennen meistens 13 Uhr, 14 Uhr rum. Da haben wir es dann oft so gemacht, dass wir auch eher so ein spätes Frühstück gemacht haben. Mhm. Also nicht zwei Mahlzeiten, sondern ein spätes Frühstück, weil wir wussten, wir sind bisschen eng dran.
Ja, okay. Also das heißt, man versucht schon dann mit dem Gewicht ganz knapp oder ganz Limit knapp zu sein.
Genau, ja. Meistens sind wir so 2-3 Kilo drunter. Ne? Man
okay.
wiegt sich dann schon in den Trainings, in den Trainingsfahrten. Da hat man natürlich mehr an, da hat man auch nicht den Rennanzug an, sondern lange Teil, kurze Zeit, Overall, irgendwas, wenn es richtig kalt ist, noch ein Pulli unterm Overall. Und dann hast du, wir haben noch so viel an, aber 10 Kilo drüber, ja, das schaffen wir schon. Und
okay.
Da wird dann immer heiß diskutiert mit dem Piloten, der natürlich immer ein bisschen nervös ist dann.
Ja, ja. Und wie schwer ist dann der Bob alleine?
Kommt drauf an, also Zweier ist bei 180 leer.
Oh, also doch.
Und Vierer bei 210.
Okay, krass.
Mindestgewicht, was sie dann im Rennen dann haben müssen. Ja, wird dann gewogen und wenn da halt 208 steht, dann
okay.
Weil wenn der leicht ist, können wir ja schwerer sein.
Deswegen, ja, okay.
Ja.
Okay, also der ist dann doch schwerer, als ich gedacht hätte.
Ja.
Und wie viel Weg habt ihr oben zum Anschieben, zum Beschleunigen?
Das kommt immer ganz drauf an, wie welche Bahn. Also auf welcher Bahn ist zum Beispiel jetzt Königssee, was die meisten vielleicht aus den Nachrichten kennen, die ja da leider durch diese Moräne, wie es glaube ich genannt wird, zerstört wurde, wo dieses ganze Felsgeröll runterkam und die Bahn zerstört hat. Königssee war eher so eine richtig steile und relativ kurze Anschubstrecke, wo du, also ich auf Position 2 im Viererbob bin dann glaube ich nur 15, 20 Meter gerannt. Also es war irgendwie so Drücken an Bügel und schon musste man eigentlich schon wieder einsteigen. Ja.
Ja.
Altenberg ist ganz anders. Das ist eher so leicht abflachend und gefühlt läuft man da einen Marathon. Also das ist so, da schiebst du und läufst und läufst und es sind vielleicht so 50, 60 Meter, wo man da dann tatsächlich rennt. Also
Also doch auch sehr länger nochmal.
Sehr unterschiedlich von dem Profil, von den Bahnen her.
Okay. Und wie kann man sich vorstellen, wenn man jetzt am Viererbob dann steht und diesen Bügel in der Hand hat, so dieser erste Schritt, merkt man dieses Gewicht auch so richtig oder gleitet er dann schon gut durch die Kurve?
Wenn man
so
das Gewicht tatsächlich richtig merkt, dann war man entweder zu spät oder dann ist man eigentlich zu spät dran, weil dann, zu früh dran.
Ja.
Weil dann hast du als einziger das Gewicht dran. Wenn du im Vierer wirklich richtig dich triffst, deswegen üben wir auch die Starts im Sommer und das Kommando, dann geht er relativ leicht weg. Ja, also das könnte jeder im Endeffekt. Du musst halt dann dranbleiben, ja. Aber im Endeffekt geht es richtig, wenn du dich richtig triffst. Alle, jetzt so aus trainingswissenschaftlicher Sicht, sind es ja vier Kräfte, wo man dann versucht, dass die vier Kräfte genau zum selben Zeitpunkt auf den Bob einwirken. Und da ja jede Bahn abflachend ist, ist klar, es ist schon ein bisschen schwer am Anfang, aber eigentlich, man merkt das so auch als Anschieber oder als Pilot, wenn er gut weggeht, ja. Mhm. Das merkst du, wenn du dich triffst, dann ein, zwei Schritte, ein bisschen, wo man Druck hat und dann geht es eigentlich schon ins Laufen rein, ja.
Also dann kommt man schon recht schnell in dieses richtige Sprintgefühl rein. Dann.
Richtiges Sprintgefühl. Und dann ist halt wichtig, nicht einfach nur nebenher zu laufen, ja, sondern wirklich versuchen, wir sagen immer Hüfte ran, dass die Hüfte schön dran ist, dass der Druck dran ist und nicht so dieses nebenher joggen. Das machen wir dann im Training immer so ein bisschen.
Okay, also das heißt, ihr als Team müsst dann natürlich dann auch üben, dass ihr diesen richtigen Rhythmus fürs Anschieben auch findet.
Genau.
Ich komme jetzt wieder auf Crew Runnings. Ich glaube, die sagen, diesen Rhythmus, fühl die Musik.
Genau, ja.
Dieser Bob fährt uns zum Sieg, glaube ich, das machen die. Ja, und dann geht's los. Und die Schweiz mit dem 1, 2, 3 oder so.
Genau.
Was macht ihr?
Wir haben so generell bei den Deutschen, ist eigentlich steht, fertig und dann wird es und, steht, fertig und.
Okay.
Geht's dann los, ja. Weil die, also das Kommando gibt Pilot und die 4, die hinten ist. Ich stehe ja rechts, Kollege links. Und dann sagt, steht, fertig und dann die 4, wuppen, geht's los.
Okay.
Genau.
Okay, ja krass. Und wie schwer, oder, weil der Bob sieht ja schon auch eng aus, wenn der Pilot dann als erstes reinspringt, musst du dann deine Füße links und rechts neben denen da irgendwie reinbringen? Oder sitzt du direkt hinter ihm mit angewinkelten Beinen?
Genau, ja, ich sitze eher so mit angewinkelten Beinen. Der Pilot, der hat so einen Schalensitz, also jetzt nicht irgendwas Komfortables, so wie wir es gerade beide haben, sondern es ist einfach nur so ein Schalensitz und ich stelle dann praktisch meine Füße so ein bisschen unter den Schalensitz, ja, das ist ein bisschen die Öffnung und dann nehme ich meine Hände und versuche die dann unter meine Knie und dann unter dem Sitz ist so eine kleine Schlaufe, das macht auch jedes Team anders aus Aerodynamik, hat es bei uns aber so gepasst, dass wir das einfach so machen, dass ich mich dann so, ich sitze auf dem Gesäß, ne, und habe die Füße unter den Sitz und halte mich dann so fest. Manche haben die Schlaufen auch rechts und links am Rahmen und halten sich so fest, das ist so ein bisschen eigenes Feeling, so wie es gerade passt. Der hinter mir hockt, der hockt dann aber praktisch in so einem Krätsch-Sitz dran. Genau.
Aber der muss dann schon noch gut aufpassen, weil der hat ja auch, ihr habt ja auch dicke Spikes unter den Schuhen.
Genau, oder Eis. Also meistens kriege ich dann die Spikes ab, weil ich stehe ja, ich hocke mich ja nicht direkt hin. Wir hocken ja, die Anschieber hocken sich ja praktisch in einem, in einem Ruck hin.
Okay.
Und das Kommando gibt auch wieder der Letzte, die 4, der schreit dann meistens Hepp oder Hopp oder irgendwas oder einfach gibt irgendeinen Ton, irgendein Signal von sich. Und dann versucht man sich natürlich gleichzeitig hinzuhocken und klar, die 3, die springt ja schon praktisch so mit dem Krätsch-Sitz rein und ich stehe ja so ein bisschen im Bob, versuche mich so klein zu machen, wie es nur geht. Gerade auch aus aerodynamischer Sicht. Und da kann es dann schon mal sein, dass man so einen leichten Streifer an der Wade hat. Das ist aber jetzt nicht weiter schlimm.
Okay. Und wie krass ist es dann da runter zu heizen. Also wie schnell werdet ihr, wie arg rüttelt es dann euch rum und so und vor allem wie sind die Stürze, wenn man da mal kippt oder so?
Also den letzten Sturz hatte ich 2015 in Winterberg. Das ist jetzt zum Glück schon ein Weilchen her. Der Sturz an sich war eigentlich gar nicht so schlimm. Das Schlimme war eher das Zurückrutschen. Ja.
Okay.
Also wir sind im Labyrinth in Winterberg, sind wir gestürzt, dann rutscht man so die Zielkurve hoch und dann geht's da wie fast bei jeder Strecke geht es ja so ein bisschen hoch dann im Ziel und dann war halt keiner da, der den Bob festhält und manchmal schafft man es, wenn man irgendwie die Arme dann auf der Seite rausstreckt, sich festzuhalten, aber in unserem Fall hat es halt leider nicht geklappt, dann geht es halt wieder rückwärts runter.
Das Ding wiegt halt 200.
Genau, also man kriegt locker nochmal so 50, 60 km/h drauf beim Runterrutschen, da muss man halt warten, bis es auskendelt.
Krass. Ja. Krass, okay.
Und das war an sich ein komischeres Gefühl, so wenn der Kopf so gegen die Bande geht und dieser ganze Druck und so, das war nicht so schön, genau.
Okay. Ja, also stellt man sich auch nicht cool vor, glaube ich.
Ja, und ansonsten, naja, man hockt drin im Bob, also was, wenn das jemand mal machen will, es gibt ja auch so Gäste-Bob-Fahrten, würde ich auf jeden Fall St. Moritz empfehlen. Das ist ja die letzte Natureisbahn. Die's gibt, der Rest sind ja alles Kunsteisbahnen, die da mit Ammoniak und allem hergestellt werden. Und das ist wirklich Natureis. Und das ist halt ein ganz anderes Gefühl. Also du steigst in St. Moritz ein in den Schlitten, springst rein und dann fühlt es sich an, als würde man so schweben. Ja. Also ja, du spürst so den Wind, der so an deinem Gesicht, so an dem Helm vorbei fliegt. Das kann man gar nicht so beschreiben. St. Moritz ist auch sehr schnelle Bahn, weil du auch nach den Geschwindigkeiten gefragt hast. Also Topspeed unten haben wir so 145, 147 km/h.
Okay.
Also das ist schon ziemlich zügig.
In ja, so einem kleinen Ding, so ein paar Zentimeter über dem Boden. Das heißt, es fühlt genau, sich wahrscheinlich nochmal schneller ja, an als im Auto dann.
Ja, ja, viel schneller.
Okay.
Aber wie gesagt, ein sehr schönes Gefühl und mhm, die Kunsteisbahn, ja, da ruckelt's halt schon mal mehr. Da kommt's natürlich drauf an, wie viele Schlitten sind schon runtergefahren, wie gut ist das Eis gemacht von den Bahnarbeitern, vom Eismeister und so. Und ja, manchmal tut's halt ein bisschen mehr weh, wenn die Bahn nicht so gut steht. So heißt es so bei uns, ja, die Bahn steht nicht so gut, da ruckelt's und so. Mhm. Aber deswegen trainieren wir viel Rumpf, damit wir das aushalten können.
Macht ihr dann auch speziell Nackentraining? Sieht man ja bei auch so Formel-1-Fahrern und sowas, dass die dann auch immer sehr viel genau, Nacken ja, trainieren, weil halt den Kopf hin und her
mit dem Helm. Ich habe es persönlich noch nie gemacht, was ich bei der Wärmung immer mit einbaue, was ich jetzt gemerkt habe, wenn es eine neue Saison ansteht und die ersten Bobfahrten wieder, mhm, ich mache extrem viel irgendwie was für Nacken, also so irgendwelche Dehnübungen, bewege meinen Kopf hin und her, links, rechts, vorne, unten. Ja. Einfach, dass so der Bereich Schulter, Nacken wirklich gut warm ist, weil so die ersten Fahrten, dein Körper ist über den Sommer dann nicht mehr so gewohnt, auch wenn man weiter trainiert, aber wenn man dann, ich gucke ja nach unten, mhm, ne? Ich sitze ja da und gucke nach unten und wenn dann halt so ein Schlag kommt und dann geht der Kopf wieder so ruckartig nach unten, dann merkt man das extrem und ja, deswegen versuche ich mich da immer eigentlich ganz, ganz gut warm zu machen, dass es eben nach ein paar Bobfahrten, dass man sich noch einigermaßen bewegen kann.
Ja, okay. Ja. Findest du es nicht schade, dass du so runtergucken musst? Oder würdest du auch mal gerne sagen, okay, wir fahren einfach mal runter und ich mache den Kopf hoch und ich gucke mir mal alles an?
Ja, da kann ich eine lustige Geschichte erzählen von einer meiner ersten Fahrten dann bei Christoph. Das war in La Plagne. Das war dann mein erster Europacup. Da habe ich noch studiert an der DHFPG, Sportökonomie. Da ruft mich der Europacup-Trainer an und sagt, hey Micha, wie sieht's aus? Was machst du am Wochenende und so? Und ich so, ja, nix. Ja, darfst kommen, kannst mal ein bisschen Bob fahren. Ich so, ja, cool. Und das war dann im Zweier mit Christoph. Mhm. Ja, und stehen natürlich die Trainer auch immer in den Kurven, in bestimmten Abschnitten in der Bahn und filmen. Sieht man halt so Christoph drin sitzen, ja. Und dann sieht man halt so einen Leuchtturm noch hinten drin. Also man hockt da auch im Zweier in so einem Kretschsitz und hat den Kopf eigentlich nach unten, so Richtung Bremse eigentlich. Und ich saß halt so aufrecht drin. Und wie du sagst, habe ich so ein bisschen über die Schulter geguckt ja, vom Christoph. So ich dachte, ja, so fährt man da halt irgendwie runter, ne. Dann kamen die Trainer dann so her abends und meinten, Micha, wir müssen noch mal ein bisschen was an deiner Sitzposition ändern. Und dann so, also ich habe es mal erlebt, so wo ich da jetzt in der Plagne gefahren bin, wie das so, wie man sich so dreht in den Kurven und was der Pilot sieht und das ist schon sehr beeindruckend. Mhm. Aber manchmal möchte ich es auch gar nicht sehen, da bin ich dann eigentlich ganz froh, dass ich so klein wie möglich bin und ja, ich habe auch während der Fahrt tatsächlich immer die Augen zu, weil ich mir da irgendwie die Bahn ein bisschen besser vorstellen kann, dass ich weiß, wo wir sind. Wenn es mal gefährlich wird, kann man natürlich auch Stutze verhindern, wenn die ganze Mannschaft mitmacht, wenn man merkt, okay, jetzt rechts, wir kippen, ja, es wird leise im Bob, zwei Kufen, keine Kufen, nicht gut, dass man dann mit einem Ruck, ich meine, wenn drei Leute mitmachen, sind es auch 300 Kilo, die dann in die andere Richtung sich versuchen zu winden, kann man dann natürlich auch Stürze vermeiden, ja. Mhm. Aber an sich sollte man jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Bewegungen im Bob machen. Klar, man lehnt sich so ein bisschen mit in die Kurven, aber sonst eigentlich Ruhe.
Okay, also so bei Cool Runnings, wo sie in der Badewanne hocken und dann sich alle mal ein bisschen rechts reinnehmen, ist dann übertrieben.
Das passiert ja automatisch, also wenn du da mit so viel Geschwindigkeit rumfährst und man sieht es auf den Videos immer, die Köpfe, die gehen ja dann immer so mit.
Ja, so, ja, okay.
Und deshalb, wir nennen das so Unruhe im Bob, ja. Also wenn da hinten dann irgendwie Sitzposition passt noch nicht, der eine Fuß ist da eingeklemmt oder so, das versucht man dann eher so in den Druckkurven sich irgendwie so ganz schnell noch so zu positionieren. Und auf der Geraden, wenn es da halt wackelt, verliert man halt auch wieder Zeit. Das gerade in Moritz, da geht's ums Starteck rum und dann ist, glaube ich, eine Gerade, da fährt man locker 10, 15 Sekunden, also richtig lang geradeaus und da ist so ein bisschen so wie Luft anhalten, so richtig ich mache jetzt erstmal gar nichts.
Okay.
Und dann kommen wir zur kurzen Werbeunterbrechung. Erstmal vielen Dank an alle, die zuhören, an alle, die den Podcast immer fleißig weiterempfehlen, die den Podcast bei Instagram teilen und mich und meinen Gast auch markieren. Und natürlich alle, die auch schon bei Apple Podcast eine Bewertung geschrieben haben, bei Spotify die 5 Sterne abgegeben haben und auch alle, die den Code Kraftraum immer fleißig benutzen, wenn sie bei ESN, Asbel.com und SQMice auch shoppen. Alle, die es noch nicht gemacht haben, gerne den Podcast unterstützen, eben einfach bei Instagram teilen, mich markieren und meinen Gast auch markieren. Dann, wenn du zum Beispiel eh schon bei ESN einkaufst und Supplements kaufen willst, dann nimm Code Kraftraum, dort bekommst du die aktuelle Wochenaktion plus nochmal 10% auf alles andere. Das heißt, du sparst immer den maximal möglichen Rabatt einmal bei ESN.com. Dort gibt es, wie gesagt, Supplements, es gibt Proteinpulver, es gibt Kreatin, es gibt Multivitamin, es gibt alles, was man brauchen könnte, auch alles, was Sinn macht. Dann kannst du bei simpleproducts.de auf die Sachen von SQMice, also Krafttrainingsequipment, Power Racks, Langhanteln, Gewichte, Kurzhanteln, Kettlebells, Bänke, Beinpressen, alles Mögliche, was du wieder brauchen kannst für dein Home Gym oder deine CrossFit Box, auch 5% sparen, auch auf die Sachen im Sale. Und dann gibt es noch bei asbarrel.com 10% auf die Hosen, die auch trainierten Leuten passen, ohne dass man eben 2 Nummern größer kaufen muss. Und damit weiterhin viel Spaß mit der Folge.
Das heißt, man kann dann schon, nachdem man angeschoben hat und im Bob drin hockt, noch ein bisschen was bewirken mit dem Bob und vielleicht eben ein paar Sekunden rausholen oder auch verlieren.
Ja, Sekunden vielleicht Sekunden nicht, Millisekunden, Zehntel kann man schon noch.
Okay. Ja. Ist es irgendwie vergleichbar mit einer Achterbahn, wenn man Achterbahn fährt? Gibt es da so ein bisschen Parallelen von der Vorstellung her?
Ja, schon. Ja, so dieses, also Achterbahn fühlst du dich ja so sicher irgendwie. Also sollte man sich sicher fühlen. So, man wird angeschnallt, man sieht alles. Aber man kann ja spaßeshalber mal eine Achterbahn auch mit Augen zu irgendwie fahren und mal gucken, wie sich das, also so ein, ist schon noch irgendwie was anderes, aber
ist es so vom Druck her in den Kurven eher wie bei der wilden Maus? Weißt du, mit diesen engen Kurven, wo du den Druck richtig merkst?
Kommt auf die Bahn drauf an. Also so Altenberg zum Beispiel mit dem Kreisel, da haben wir ja, glaube ich, 4, 5, 6 G. Kommt dann auch so eine kleine Gerade und dann merkt man so, Pilot atmet nochmal und dann geht's schön in den Kreisel rein und dann drückt's dich nochmal so richtig runter.
Aber weniger zur Seite.
G-Kräfte hat man ja bei der Achterbahn, finde ich jetzt nicht so.
Die guten sind so konzipiert, dass man da weniger merkt, auf jeden Fall normalerweise.
Ja, aber da beim Bobfahren, du weißt ja nie, wie der Pilot fährt und wenn er aus Versehen mal eine Bande irgendwie so mitnimmt, dann gibt's halt wieder einen Schlag, wo du nicht mit rechnest. So, das hast du ja bei der Achterbahn eigentlich nicht.
Hoffentlich, ja.
Eine Taube im Gesicht oder so, nee, ich weiß.
Gut, es gibt ja noch diese im Europapark, die Schweizer Bobbahn,
wo du ja auch schon gefahren,
den Bob hast, der dann auch da auch nicht fest dann in dem, also auf Schienen
fährt. Der schwebt irgendwie so ein bisschen.
Genau, also der kann ja dann hin und her fahren, das heißt, da ist jede Fahrt wieder ein bisschen anders, aber trotzdem, die ist es so konzipiert, dass man halt eben nicht rausgeschossen werden kann, sonst wäre es halt gefährlich.
Also für jeden, der Bock drauf hat, Gästefahrten gibt es eigentlich auf jeder Bobbahn, ne? Dadurch finanzieren die sich auch, ist ja jetzt auch nicht gerade billig, so eine Bahn die ganze Zeit zu beeisen. Deswegen, wer da Lust drauf hat, kann es gerne mal ausprobieren.
Und aus welchen Sportarten, was ist so typisch? Also klar, so Sprint und Wurf?
Also Leichtathletik ist voll auf eins. Wir hatten mal jemand vom Judo tatsächlich, der rübergekommen ist. Ja, Football, Rugby, aber die meisten kommen tatsächlich aus der Leichtathletik. Also es gibt mal so ein paar Exoten, sag ich mal, aber das meiste ist echt leichtathletisch und dann viel Wurf, viel Sprint.
Ja.
Läufer hatten jetzt noch keinen. Ja. Das ist dann eher Ausdauer.
Ja.
Aber
theoretisch war ja
Mehrkämpfer,
so Gewichtheben, ja. Powerlifting und sowas in der Richtung wäre ja eigentlich auch rein von der Kraft her und von diesem Schnellen.
Auf jeden Fall,
ja. Aber da fehlt das Läuferische wahrscheinlich. Das Läuferische, müsste man halt nochmal dann viel
aber
trainieren.
Aber bei dem Judoka auch, da war auch, der konnte nicht leichtathletisch laufen, aber er konnte verdammt schnell den Bob anschieben. Also das sind dann auch immer nochmal zwei Paar Schuhe. Also nicht jeder gute Sprinter ist automatisch auch ein guter Anschieber, weil das ist einfach eine andere Technik. Ja, und beim Sprinten hast du die Arme noch
mit
dabei. Beim Bob sind die ja fest, die sind ja am Griff oder am am Bügel dran. Deswegen muss man da schon, also nicht jeder gute Sprinter. Ich weiß nicht, ob Usain Bolt ein guter Anschieber gewesen wäre. Kommt dann auch
der
immer noch.
Der hat ja auch deine so ähnliche Statur wie du.
Genau, ja. Ich bin nicht ganz so schnell.
Nicht ganz so schnell, ein bisschen größer.
Ja, nee, aber es ist dann auch immer so ein bisschen so das Warmmachen auch. Ja, du machst dich ja immer im Kalten warm, meistens. Also ja. Wir hatten auch schon Trainingseinheiten, wo man sich im T-Shirt warm machen konnte. Ist selten, aber gibt's tatsächlich auch. Aber das ist ja auch eine Umstellung, weil gerade würde ich jetzt behaupten, viele Sprinter ja auch eher das Warme bevorzugen. Ich renne meine Bestleistung nur bei 20, 25 Grad und so. Und mach dich mal bei minus 10 Grad, minus 15 Grad, im Extremfall 0 Grad, mach dich da mal warm und bring Leistung. Ja.
Naja,
also stimmt. Das dann auch schon, muss auch geübt werden.
Mhm. Ja. Und wie sieht dann so ein typischer Renntag oder auch so ein, ich weiß nicht, so ein World Cup oder sowas, sieht das dann aus? Wie viele Rennen pro Tag und wie
also ist da so der Ablauf? So eine Weltcup-Woche kann ich ja mal beschreiben. Mhm. Also während Covid hat sich das so ein bisschen verändert. Ja, ich glaube, früher waren es 3 Trainingseinheiten, mittlerweile sind es nur noch 2 Tage. Also man reist meistens dann Sonntag vom Rennen, 4 Rennen zum nächsten. Ja, Montag ist dann frei, dann ist, also bahnfrei, ja, man kann natürlich trotzdem Athletik machen, je nachdem, wie man sich fühlt. Dienstags Bahneinheit, Mittwoch frei, Athletik, Donnerstags Bahneinheit, Freitags frei, Samstag 2er, Sonntag 4er Rennen.
Okay.
Und
das heißt, das sind auch die einzigen Möglichkeiten für euch, auf den Bahnen direkt zu trainieren.
Genau,
ihr würdet halt sagen, wir fahren einfach so mal irgendwo hin zum Trainieren, aber...
Ja, das wäre viel zu weit.
Ja.
Und ist natürlich auch reglementiert, man darf nur so und so viel. Darf 3 Läufe machen.
Okay.
Ja.
Und an dem Sonntag, wenn du dann mit 4er Rennen dran bist, hast du dann eine Chance? Wie ist es da?
Also man muss ja so den Prozess vorher noch beschreiben. Also der Schlitten steht ja nicht einfach da.
Ja.
So, ja, wir müssen da, also wir haben jetzt nicht wie beim Skifahren irgendwie so unser Wachsteam dabei, das ist ja auch immer so bei uns mit den Kufen so Pilotensache, so der eine Pilot möchte es gerne so haben, der andere lieber so und jeder hat da so ein bisschen seine Geheimnisse und Techniken, wie schleife ich, wie poliere ich und da gibt es eigentlich, die Anschieber machen meistens die Kufe, ne, also im Vorfeld schon, muss ja dann auch 2er vorbereiten und 4er, also machen wir meistens erst die 2er-Kufe fertig und dann die 4er. Das passiert dann meistens, wenn wir wissen, welche Kufe wir fahren, manchmal schon mittwochs oder dann auch Donnerstag, Freitag, sodass du halt an den Renntagen selber einfach Ruhe hast. Ja, alles ist fertig. Pilot schaut den Schlitten durch, ja, guckt da, ob alle Schrauben passen, ob seine Einstellungen passen. Wir schauen, ob unsere Griffe passen. Wollen wir nochmal was verändern? Brauche ich ein Polster? Dass es nicht so weh tut. So Sachen werden da gecheckt. Dann machen wir vielleicht nochmal eine Sitzprobe, um zu gucken, dass wir schön aerodynamisch hocken. Und der Hauptteil sind eigentlich die Kufen, ja, dass die schön geschliffen werden und poliert werden. Und genau, die sind dann meistens im Zimmer vom Pilot, schön unter der Heizung, dass die schön ein bisschen warm sind. Bringt wahrscheinlich eh nicht so viel, weil sobald die wieder an die Kälte rauskommen, nehmen die ab. Und es gibt auch im Wettkampf so ein Temperaturmessgerät, ne, die dann, da hängt dann so eine Kufe draußen, irgendeine alte, die wird gemessen und dann wird halt verglichen und da darf man bestimmte Abweichungen darf man halt nicht haben, weil wenn du mit warmen Kufen fährst, dann bist du einfach viel, viel schneller.
Okay.
Und genau, Renntag sieht dann so aus. Es gibt so eine Art Parc Fermé, nennt sich das, wo die Bobs dann eine Stunde vorher ungefähr fertig stehen müssen, also umgedreht, Kufen nach oben. Dann werden die Kufen gemessen, werden die Kufen nochmal geputzt und mit so einem Radius auch geguckt, ob die Raten stimmen. Genau, und wir machen uns dann, das ist auch unterschiedlich, ich bin Werfer, ich mache mich jetzt nicht eine Stunde oder so vorher warm, sondern eher so eine Dreiviertelstunde. Manche fangen auch schon 1,5 Stunden vorher an. Dann geht's runter in die Umkleide, wenn man fertig ist mit Warmmachen. Zieht einen Rennanzug an, zieht die Überhose an, warme Überhose, Jacke. Manche ziehen einen Helm auf, manche haben noch die Mütze auf, manche haben noch Musik drin. Das ist ja jetzt nicht so streng wie in der Leichtathletik mit Core Room und so, wo man alles abgeben muss. Komische Regel, aber ist ja eine andere Geschichte. Und unser Pilot zum Beispiel steht immer noch mit Kopfhörern dran, hat die schon irgendwie so im Helm drin und wirft die erst kurz vorher raus,
okay,
ja, bevor das Rennen losgeht. Und ja, dann klatscht man sich unten nochmal ab in der Umkleide, geht dann so 2-3 Schlitten, bevor man dran ist, also geht dann nach oben oder je nachdem, wo die Umkleiden sind, Winterberg, muss man nach oben laufen, in Altenberg ist sie eben am Start, geht man raus und dann so, wenn der Schlitten vor einem losfährt, ja, weiß man, okay, man hat noch so circa eine Minute Zeit, dann macht man vielleicht schon mal ein bisschen die Wärmehose auf, ja, macht ein bisschen die Jacke auf, dann unten im Ziel, okay, es geht gleich los, dann zieht man alles aus. Die Überschuhe, wir haben so Überschuhe natürlich an, weil die Speichs gehen natürlich schneller kaputt, wenn man die ganze Zeit, das ist ja auch Beton, rumläuft, auf dem Weg zum Start. Und dann werden die Schuhe mit so einer Stahlbürste noch geputzt und dann geht's los. Ja, und beim Rennen hat man natürlich dann Ersatzleute, die dann die ganzen Jacken und Schuhe einsammeln. Mhm. Und unsere Mechaniker machen meistens das mit dem Schlitten, dass der schön, den muss man ja auch an den Start bringen. Ja? Wie kommt ein Schlitten, okay, an den Start? Die stehen ja dann da nach der Reihenfolge, so wie es halt ausgelost wurde in dem Parc Fermé. Und also wie kommen die überhaupt zum Start? Die müssen wir im Training, machen wir es selber. Mhm. Ja? Aber im Rennen ist wirklich alles fokussiert und dann steht der Bob fertig da, man kriegt die Schuhe geputzt, noch einen Tritt und dann geht's los.
Okay, und wie, also du musst ja immer wieder auch Tests machen, so Leistungsdiagnostik auch, und musst wahrscheinlich, ja, auch bestimmte Sachen irgendwie erfüllen,
ja,
dass du sozusagen im Team bist und also, genau, bestimmte Geschwindigkeiten laufen können. Was sind da so Anforderungen?
Also meistens gibt's ja diese zentralen Leistungstests. Da war jetzt letzte Saison oder die 2023 wurde neu eingeführt, dass wir 2 Tests haben. Einen in Magdeburg, da wurde eine neue Anschubstrecke gebaut. Die ist nicht überdacht, also die ist im Freien, Tartan. Und dann haben wir immer den Oberhof, den kennst du ja mit in der Halle mit Eis, wirklich, mhm, mit Eisspikes dann auch. Und die haben halt 2 unterschiedliche Profile und da wollte man halt mal gucken, wie sich das so verhält. Magdeburg ist eher so, es geht eigentlich flach los und dann wird's, also es ist wie so ein Knick, mhm, dann wird's auf einmal so ultra steil, ja. Also wenn man das nicht vorher mal dort getestet hat, dann denkt man läuft wie in so ein, wenn man blöd hinkommt, wie in so ein Loch, ja. Auf einmal geht's einen halben Meter nach unten, so.
Also wie wenn man denkt, die Treppe ist vorbei, aber es kommt noch
nicht, genau, ja, runterlaufen. So ungefähr fühlt sich das dann an, wo du denkst so, whoop. Genau, und da werden dann auch mit Seilkameras, wird er gefilmt, dass man auch von der Seite sieht, wie läuft der, warum ist der so schnell, macht der irgendwas anders wie die anderen, und dann werden natürlich von Zwischenzeit zu Zwischenzeit immer die Geschwindigkeiten gemessen,
genau. Mhm. Das heißt, aber da schiebt ihr dann schon als Team dann an oder gibt es auch
einzelne? Also es einzeln, gibt, okay. Magdeburg war nur Einzeltest und in Oberhof gibt es dann meistens eine Woche nach dem Einzeltest als eine Art deutsche Meisterschaft, gibt es dann auch so ein Mannschaftswettbewerb, mhm, genau, wo man dann so schiebt.
Und wenn ihr dann Einzeltest macht, ist der Schlitten ja aber dann keine 200 Kilo mehr, oder? Sondern,
genau, das sind so Trainingsschlitten, das kannst du dir vorstellen wie so ein, einfach nur so ein bisschen aus Stahl mit einem, mhm, Brett drin und dann halt entweder, wenn man von hinten schiebt, hinten die Griffe, dann rechts und links die Bügel. Das ist jetzt nicht so ein Bob, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Das ist einfach so ein Trainingsgerät und dann, wir haben auch nicht die Rennanzüge an, sondern wir ziehen, ja, halt kurze Zeit irgendwie so. Klar, gleiches Prozedere wie beim Rennen auch, dass du halt einfach warm reingehst in die Halle, weil es ist natürlich auch kalt da drin, wenn das Ding vereist ist. Und dann zieht man sich kurz vorher aus, bevor man dran ist. Und dann heißt nächster Starter Salzer, mhm, und dann geht's ran.
Okay. Und das ist wirklich so das Einzige, was dann zählt? Also wie schnell du das Ding anschieben kannst? Genau. Oder,
ja, kommt natürlich auch darauf an, in welchem Team er ist und wie der Pilot das bewertet. Das sieht man natürlich, wenn wir im Sommer schieben, wie ist so der Prozess? Ist er gut drauf? Hat er keinen Bock oder verletzt, mhm, oder sonst was? Das spielt natürlich auch immer mit rein, aber das Hauptkriterium auch für die Trainer, für den Bundestrainer, der sieht halt die Liste, mhm, und entscheidet danach.
Ja.
Ist halt in der Sportart wirklich schwer, da irgendwie was Handfestes zu machen. Also kann jetzt nicht sagen, ja, wir machen jetzt Squat-Jump oder Counter-Movement-Jump. Das würde mir natürlich in die Karten spielen.
Ja, ja.
Ja, früher gab es noch einen DZLT, so einen dezentralen Leistungstest mit verschiedenen Sachen drin. Einer Hürdesprung, irgendwie so, dass man über eine Hürde springt, wie hoch und so Schocken. Aber das hat irgendwie nicht so...
Wenig Übertrag dann
gehabt. Wenig Übertrag gehabt. So ist also sehr schwierig, da irgendwie was zu finden. Ist ja auch, du schiebst im Wettkampf Vierer an,
ja.
Und die Zeit ist schlecht. So, wer hat Schuld?
Ja, ja, klar. Das ist.
Das, also, es gab schon irgendwie so Messungen, wo du so am Bügel, ja, im Vierer, so mit so Druck irgendwie, dass man da, aber ich weiß auch nicht, was da jetzt irgendwie rauskam, ob das was.
Ja.
Es gibt auch viele Anschieber, die sind im Einzeltest einfach nicht so gut.
Ja.
Aber dann steckst du die im Team rein und trotzdem, zählt trotzdem schnelle Resultate.
Ja.
Also das ist so ein bisschen schwierig darzustellen.
Ja gut, wenn du halt alleine eine Kraft überwinden musst, dann ist dann halt deine Kraft auch entscheidend. Und wenn du vielleicht eben nicht ganz so stark bist, aber dann mit zwei anderen drin bist, die halt diesen Anfangswiderstand überwinden können und du mit deiner Schnelligkeit
so gut rein,
kann natürlich auch was sein. Wie ist es denn dann als Pilot? Der muss ja natürlich auch schnell sein, aber hat der es dann so rein von der Athletik gesehen dann irgendwo einfacher, weil es vielleicht generell weniger Piloten gibt, die dann auch Pilot sein können? Oder könntest du jetzt auch einfach sagen, ich mache jetzt auch Pilot?
Nee, die müssen schon so eine Pilotenschule so ein bisschen besuchen, und es braucht natürlich auch viel Zeit da, jede einzelne Bahn zu lernen. Wie fangen wir erstmal mit dem Zweier an? Mittlerweile gibt es ja für die Frauen Monobob, das heißt die... Schon mal gesehen? Gehört? Nee. Also Mono 1, also ja. Die fahren alleine runter, ohne Anschieber, haben dann so einen Hebel, wo sie bremsen können.
Okay.
Und früher, bevor es den Mono gab, wurdest du halt im Zweier runtergeschickt, egal ob Mann oder Frau. So,
okay.
Und mittlerweile kannst du theoretisch im Mono anfangen, das Fahren zu lernen, aber als Mann fährst du nie Mono, deswegen eigentlich direkt Zweier. Und dann kann man sagen, man startet, beim Rodeln gibt es Junioren- und Damenstart, dass man erstmal weiter unten anfängt. Ja, dann hast du halt nur die letzten 5, 6 Kurven.
Mhm.
Okay, passt, dann gehe ich einen Stock höher und irgendwann starte ich halt von richtig oben.
Ja.
So ist eigentlich so der Prozess, und es dauert halt. Also
okay.
Je nachdem, wie gut man ist da drin. Ja, es gibt talentierte Piloten, die brauchen nicht so viel, oder es gibt welche, so wie in unserem Fall, kommt vom Rodeln, der kennt eigentlich schon, fühlt das so ein bisschen. Klar, die Druckpunkte sind ein bisschen anders, aber es braucht schon einige Zeit, auch 2, 3 Jahre, bis man da mal wirklich, wirklich rankommt. Deswegen, und man hat eine große Verantwortung.
Das stimmt, ja, noch 5 andere Leute halt noch mit dabei. Dann,
genau, ja.
Also dann ist schon so, dass es gibt nicht so viele Anschieber wahrscheinlich, oder? Und
ja, wir haben bei den,
andersrum meine ich, es gibt nicht so viele Piloten.
Natürlich, ja.
Das heißt, theoretisch, wenn jemand Pilot ist, ist es für ihn dann auch einfacher, theoretisch irgendwie in ein gutes Team zu kommen, weil halt die Auswahl niedriger ist.
Oder meistens sucht sich der Pilot ja
sein
Team aus oder seine Anschieber so. Und in Deutschland, ich würde mal schätzen, so 50, 60 Anschieber.
Okay.
Mit den Frauen 70, schätze ich mal. Ja. Ist jetzt nicht viel.
Ja.
Aber genügend. Also wenn man bedenkt, es sind immer 3 Teams im Weltcup vorhanden.
Ja.
Dann bei den Männern sind es 3 Anschieber im Vierer. Das heißt 9 Anschieber plus 3, 4 Ersatzleute.
Ja.
Da wird es dann schon eng, da wieder reinzukommen, ne?
Ja, okay.
Von so viel Auswahl.
Und musst du da jedes Jahr dich dann auch neu beweisen beim Anschiebtest, dass du noch drin bleibst?
Okay. Ja. Hat dann auch was mit Bundeswehrförderung zu tun, mit Kaderstatus.
Ja.
Jetzt dieses Jahr lief es ja bei uns leider nicht so gut, deswegen heißt es für mich wieder im Winter einen guten Test absolvieren, dass da alles weitere gesichert ist.
Ja, okay. Und wir haben ja vorhin schon mal gesagt, dass du jetzt mit dem Bob erfolgreicher bist als vorher mit dem Diskus. Was war da jetzt so für euch der größte Erfolg bisher?
Der größte Erfolg war tatsächlich der 4. Platz bei Olympia im Vierer. 2022 in Peking. Natürlich für Christoph und Matthias, die im Zweier haben sie ja Bronze geholt. Das ist natürlich der größte Erfolg. Da haben jetzt Tobi und ich nicht so viel Anteil dran, wobei wir nachts noch um Mitternacht dann die Kufen, das sind ja immer 4 Rennläufe dann, 2 pro Tag, die Jungs sind dann müde ins Bett, vielleicht noch Physio was gegessen. Wir haben noch schön im Container, im kalten Peking da die Kufen für den nächsten Tag vorbereitet, wo sie dann noch von, glaube ich, 4 oder 5 auf 3 vorgefahren sind. Also es war schon,
okay,
schon ein geiles Gefühl, da auch so ein bisschen,
ja,
mitgeholfen zu haben. Ja. Ärgerlich, cool. Natürlich der 4. Platz. Ich glaube 600stel waren es. Das ist nix.
Das ist eigentlich ja krass zu sagen, oder? Dass man sich ärgert, den 4. Platz bei Olympischen Spielen zu machen, weil halt dieses Treppchen, dieses Podium irgendwie nochmal was Besonderes ist.
Das obwohl natürlich, ja,
ihr wart das 4. beste Team.
Ja, denn vorher haben die Trainer auch gesagt, hätten sie uns nicht zugetraut.
Ja, so. Siehst du.
Also wenn man so vorher überlegt, erstmal die Qualifikation dahin war super schwer, wer fährt und da ausschieben. Und wir haben ja erst im letzten Weltcup in St. Moritz damals dann Bescheid gekriegt, okay, ihr 3, ihr fahrt dahin. Also das ist schon, war sehr viel Stress und dann überhaupt dabei zu sein. Und wir waren dann im Weltcup eigentlich immer so, glaube ich, Top 6, Top 7, Top 8. Und dann überlegt man sich ja schon, ja, was will ich erreichen? Und für mich war klar, so Top 8, Top 6, das können wir schon schaffen, das wäre schon geil. Und dann auf einmal ist man so nah dran.
Ja.
Und dann kriegt man so das Feeling mit. Klar, wir hatten Corona-Spiele und jeden Tag testen und Maske und man kennt's ja. Aber irgendwie kann dann doch aufhören, du bist jetzt bei Olympia, eigentlich, du musst eine Medaille gewinnen. Mhm. So. Mit 5. Platz, so traurig es klingt, interessiert einfach keinen. So. Und.
Ja. So in dem
im
Fall
Endeffekt
könnte man sagen,
am Anfang
der erste Verlierer,
ja,
so, weil
ja,
die anderen haben halt ja diese Medaille.
Ja.
Aber es ist natürlich trotzdem total krass.
Ja, es ist sehr krass. So am Anfang hat es so voll die Enttäuschung überwiegt, so ey, 4. Platz, scheiße. Mhm. Aber im Endeffekt, der Weg dorthin, man kann super stolz sein, man war dabei, man hat 4 super Rennläufe gezeigt und man hätte fast die Medaille nach Hause gebracht. Wer kann das schon von sich behaupten? Mhm. Ne? Und das Ärgerliche daran ist halt, dass es so knapp war, ja. Also jetzt, ich glaube, im Frauenrennen, da war der 4. auf dem 3. Platz, da war der Abstand fast 1 Sekunde oder so. Das sind Welten.
Ja.
Da ist es dann so, ja, okay, passiert nicht mehr viel. Aber wenn du halt so kämpfst und so, das war schon. Aber mittlerweile überwiegt natürlich der Stolz und
ja.
Nächstes noch
Mal.
2 Jahre.
Genau,
muss noch mal hart trainieren und 2026, dann wird es wieder ein Kampf werden, Qualifikation und alles. Das ist halt das Problem oder das Luxusproblem, sag ich mal, in Deutschland, dass du halt locker 3, 4, 5 Teams, Piloten, die da in der Welt vorne mitfahren könnten, aber es dürfen halt nur 3.
Ja.
So, und dann hast du mit Friedrich und Lochner 2 überragende Piloten. Jetzt kam dieses Jahr Amur noch dazu, der jetzt letztes Wochenende Vize-Weltmeister geworden ist hinter Friedrich im Zweier.
Mhm.
Lochner in Anführungsstrichen nur 3. Ja, das ist schon 1 bis 3 bei der WM Deutschland. So, und dann warten da aber noch 3 Piloten oder 4 Piloten im Hintergrund. Also
ja.
Luxusproblem, ja.
Ja, aber Konkurrenz belebt das Geschäft.
Das stimmt natürlich.
Ja, das ist natürlich dann auch, also muss man ja schon sagen, wenn du jetzt, oder wenn ihr als Team jetzt wüsstet, okay, beim Anschubtest, ja, da sind wir eh locker dabei, weißt du, so, dann muss man ja auch nicht so.
Ja, da muss man nicht
den,
so.
Den ganzen Sommer
so Gas geben.
Also
genau,
bei euch im Sommer dann halt so Gas geben, dass man
mit
Bestform da hinkommt, sich noch mehr verbessert vielleicht und dann halt eben auch sicher dann reinkommen kann, wenn man halt eine gute Leistung bringt, sondern, ja, dann könnte man halt auf der faulen Haut liegen.
Bisschen mehr Freibad, Baggersee.
Ja, genau, ich bin ja eh dabei. So.
Ja, das stimmt. Also man muss da schon in Deutschland gerade schon immer Gas geben eigentlich. Das geht nicht anders.
Naja. Wie hat sich denn dein Training außerhalb jetzt von dem Sport an sich, also vom jetzt Werfen vorher oder jetzt vom Schieben verändert oder hat sich es überhaupt verändert?
Du meinst jetzt so im Vergleich Diskus zu Bob? Ich musste mehr laufen, oder mehr sprinten, so. Das, was ich als Diskuswerfer hast, halt deine kurzen Sprints, deine kurzen Antritte gemacht. Und jetzt ist es so, Kraft hatte ich ja eigentlich, Sprungkraft war auch da, Schnelligkeit auch, aber so dieses Läuferische hat natürlich gefehlt. Deswegen sind wir eher so ein bisschen 3 Tage die Woche eher laufen und nur 2 Tage Kraft. So, so sind wir eigentlich an die Sache rangegangen und halt auch viel mehr im Aufbau mit Läufen und Sprintzirkeln und so, was mir jetzt persönlich nicht so viel Spaß macht. So als Werfer ist man eher so gemütlich, aber gehört halt dazu, ne?
Ja.
Also das Anschieben an sich macht sehr viel Spaß, aber das
aber die 10x100 mit
die
kurzer 10
mal
100, Pause
dann. Genau, die sind dann nicht so schön.
Ja. Also ist dann bei dir schon so, wahrscheinlich so der erste Schritt ist wahrscheinlich schon immer gut gewesen, aber jetzt halt diese Geschwindigkeit
so
noch erhöhen
halten,
und aufrechterhalten,
genau.
Dann,
ja.
Das war noch das Größte wahrscheinlich.
Genau.
Okay.
Ja.
Ja, das heißt aber, über den Sommer hinweg machst du dann hauptsächlich nur das dann, oder? Also Sprints und Krafttraining?
Genau, ja.
Sprünge. Die ganzen Sachen. Und so
natürlich
ganze
das Spezielle fangen wir dann meistens so im Mai, geht's dann immer alle 2 Wochen, je nachdem wie es reinpasst, dann auf die Anschubstrecke.
Mhm.
Und dann werden dann auch Teamschübe, Einzelschübe gemacht, so
okay.
Dieses Spezielle. Da habe ich natürlich im Vergleich zu anderen, die jetzt zum Beispiel in Oberhof wohnen oder in Magdeburg, wo die Anschubstrecken schon da sind, einen kleinen Nachteil, weil ich halt immer jetzt nach Oberhof fahre, ich von Stuttgart aus 3 Stunden.
Ja.
Kann halt nicht sagen, boah, ich mache jetzt morgens eine leichte Kraft und gehe dann nachmittags schieben.
So, ja.
Das funktioniert halt leider nicht, aber.
Ja, das heißt für dich dann eher so ein Wochenende dann hinfahren.
Genau, mal
ein
Wochenende oder mal ein Trainingslager, wo man eine Woche wirklich da ist und den Fokus voll aufs Schieben dann legt und ein bisschen weniger von allem anderen macht, weil wenn du voll Kraft trainierst und dann schieben willst, das funktioniert nicht.
Mhm.
Das geht nicht.
Und das irgendwie simulieren mit einem Schlitten oder sowas, den man so
genau,
auf der Taderbahn schiebt, das ist aber schon was anderes, oder?
Ja, ist natürlich was anderes. Ne?
Aber ihr habt ja auch den großen mit den Rollen, oder? Habt ihr auch noch irgendwie? Habt ihr denn nicht auch irgendwie einen Schlitten?
Am OSP?
Ja.
Ja, den hat ein Mechaniker für mich gemacht in Berchtesgaden. So ähnlich sieht auch praktisch das Gerät dann aus beim Anschubtest. Ne? Und das hat halt keine Schienen, keine Führung. Ja, ich muss dann immer ein bisschen aufpassen. Beim ersten Mal wäre ich fast in Kraftraum in diese Glaswand da reingelaufen,
ja.
an die Fenster, weil ich es einfach nur nicht wusste, wie sich's verhält. Da habe ich ihn leer geschoben. Mittlerweile mache ich 100 Kilo drauf. Ist immer noch leicht. Könnte wahrscheinlich auch ein Kind wegschieben, aber so ein bisschen kann ich da halt die Technik simulieren. Und gerade vor Olympia, das war ja einer nur mit so Zweiergriffen für einen Zweierbob, hat mir Arthur so eine Stange hingeschweißt, ne?
Ja.
Dass ich da richtig für meine Position die Seite den Abriss richtig gut üben konnte und nicht 3 Stunden irgendwo hinfahren musste.
Ja.
Aber das setzt natürlich nicht so eine Anschubbahn, ist klar.
Das Reinspringen kannst du halt dann auch nicht üben,
oder? Das Reinspringen kann ich auch nicht üben. Da muss ich ehrlich gestehen, so oft übe ich das auch nicht. Also das ist, wenn du mal so vom Diskus kommst und so komplexe Bewegungsabläufe verinnerlicht hast, ist so ein Brett treffend und Reinspringen.
Ja.
Ja.
Also ist nicht so.
Dann macht man das vor der Saison im Winter, wir nennen das so Trockentraining in der Garage, da steht der Bob dann einfach und dann stehen wir dran und dann üben wir das einfach, weil klar, das Reinspringen, aber auch dieses Rhythmisierende, dass du nacheinander reinspringst, also ich, 3, 4, so,
ja.
Dass das halt passt, genau. Aber das ist jetzt nicht so anspruchsvoll.
Mhm. Okay.
Wobei ich auch schon 2-mal nicht im Bob kam, muss ich ehrlicherweise gestehen. War aber ein Training.
Bist dann aber seitlich mit weiter runtergerannt, oder?
Ja, so kann natürlich auch böse enden, sowas. Gab es auch schon böse Verletzungen, wenn dann ein Fuß irgendwie drunter ist und dann rollt der Bob dann drüber. Das ist dann nicht so schön. Bei mir ist zum Glück nichts passiert. Ich bin dann so seitlich einfach weggerutscht. Ne? Da hast du ja auch schon 30, 40 km/h drauf und dann irgendwo festgehalten und dann, ja. Durchsage, Bob kommt nur mit 3 Mann. So,
okay.
Kann ich mir heute noch anhören.
Ja, okay.
Aber es passiert, also es geht schnell. Ne? Wir nennen das Abweiser, das ist so rechts und links vom Viererbob, wo so sieht aus wie so eine Flosse im Endeffekt. Ja. Und das ist schon größer wie ein Schuh. Ich würde mal so Schuhgröße 60, theoretisch so lang. Ne? Und dann musst du halt aus vollem Sprint, musst du das Ding treffen. Aber darfst auch nicht drauf verweilen, weil es kostet ja auch alles Zeit, sondern du musst eigentlich so direkt wie so einmal laufen und im Lauf dann wieder wegspringen. So.
Okay.
zack, rein. Ja. Und wenn du das Ding halt, ja, oder abrutschst oder so, deswegen ist auch wichtig, dass die Spikes vorher mit der Stahlbürste geputzt werden, weil während dem Laufen, ja, wenn da schon ein bisschen was drin ist und dann läufst du, dann kommt noch mehr rein, dann wird es halt irgendwann rutschig.
Ja. Mhm. Ja. Wenn du jetzt der vierte Anschieber wärst, also hinter dem Bob bist und keine Ahnung, das Ding flutscht dir aus den Händen, dich legst flach auf den Bauch und der Bob fährt Vollgas weiter runter beim Anschieben, würdest du dann, weil es auch schon so steil ist und so, einfach dann weiter rutschen und dann ziemlich weit rutschen oder würde das dann relativ schnell auch bremsen?
Boah, ist eine gute Frage. Also ich glaube, wenn es ganz am Anfang am Start ist, dann kannst du noch so mit den Händen zu bremsen. Mhm. Mit den Spikes würde ich es nicht machen. Ich glaube, da wird man richtig Ärger kriegen von den Eismeistern, ja, von den Bahnarbeitern. Aber wenn du es bisschen weiter, wenn es zum Ende hin passiert, dann könnte man schon ein bisschen rutschen, ja.
Okay. Also ich glaube, kann man dann seitlich raus oder muss man dann alles zurück hochlaufen?
Nee, seitlich kann man rausgehen. Okay. Also da stehen ja dann auch immer in irgendwelchen Kurven die Trainer, wo es dann so Wege gibt, wo man draufstehen kann, Podeste zum Filmen, dass die wissen, ja, so und so fährt der Pilot die Kurve, probier's doch so mal oder so. Und dann haben wir natürlich auch in Deutschland, muss man auch mal erwähnen, auch ein Luxusproblem. Ja, wir haben super viele Betreuer, super viele Trainer. Und manche Nationen, da muss halt der Ersatzmann dann zum Beispiel mal filmen oder da steht halt niemand in der Kurve und wir sind da wirklich super aufgestellt, was uns dann natürlich auch so erfolgreich macht, ja, weil wir halt überall unsere Leute stehen haben und die dann dem Piloten sagen können, ah, guck mal, in dem Lauf bist du so gefahren, da warst du langsamer oder das war nicht so, ich würde so fahren. Und die meisten Trainer, die da an der Bahn stehen, sind ehemalige Piloten. Also die wissen dann auch schon, wovon sie reden, weil sie die Bahn selber gefahren sind. Also das ist schon gut, was Deutschland da macht. Mhm. Und deswegen auch so erfolgreich.
Ja. Wie ist es dann, wenn jetzt jemand Interesse am Bob hat?
Ja.
Und denkt so, oh, ich bin stark, ich bin nicht ultra schwer oder ultra leicht. Ja. Und ich kann eigentlich auch ganz schön schnell rennen.
Ja.
Ich würde es gerne mal ausprobieren.
Ja.
Gibt es da Möglichkeiten, dass man einfach sagt, hey, kann ich da mal irgendwo hinkommen und es einfach mal ausprobieren? Oder gibt es da so Veranstaltungen, wo man dann hingehen kann, wo dann alle hinkommen, mal probieren können und so?
Es gibt teilweise im Sommer irgendwelche Veranstaltungen, da bin ich jetzt nicht ganz so gut informiert. Ich glaube, Magdeburg war mal was an der Uni, gerade da, wo die Anschubstrecke eröffnet wurde. Aber wenn jemand Interesse hat, gerne mir schreiben. Egal, wo er herkommt aus Deutschland. Ich kenne ja dann die Bob-Leute, die da für zuständig sind oder die Trainer. Und dann kann ich die Kontakte gerne weitergeben. Und wie gesagt, wir haben Anschubstrecken in Magdeburg, Winterberg. In Königssee haben wir auch eine in der Kaserne drin, in Strupp. Und Altenberg ist auch noch eine Anschubstrecke. Und Riesa. Mhm. Also wir haben schon, und Frankfurt bekommt jetzt wohl auch eine. Aber ich glaube, die wird erst nächstes Jahr oder so fertig. Das dauert leider ein bisschen. Das wäre für mich natürlich ein bisschen einfacher. Könnte ich auch geschickt mit dem Zug hinfahren. Die Verbindung ist ja super. Aber wer es ausprobieren will, gerne melden.
Gibt es da so grobe Orientierung, dass man sagen kann, okay, so auf, weil 100 Meter kennt man ja vielleicht am ehesten die Zeit. Da sollte man vielleicht so eine Zeit laufen können. Man sollte vielleicht so und so schwer sein, so ganz grob. Oder vielleicht auch Kniebeuge vielleicht so und so viel hinbekommen oder vielleicht schon beim Corner Movement Jump oder Squat Jump.
Da wären wir wieder bei dem Übertragbaren. So was ist wichtig fürs Anschieben? Also jemand, der 50 Kilo, 60 Kilo wiegt, jetzt von den Männern gesprochen, der hat es schon schwer. Also sollte schon so Richtung 70, 75, 80 Kilo gehen, um zu sagen, okay, wenn du gut werden willst, dann nimm schon noch 10, 15 Kilo zu, das ist vielleicht noch realistisch. Man sollte eine gewisse Grundathletik natürlich mitbringen, eine gewisse Schnelligkeit, also wer jetzt 20 Sekunden auf 100 Meter rennt, dem würde ich eher davon abraten.
Ja.
Aber ich würde jetzt nicht jemand wegschicken oder die Trainer auch nicht, der jetzt noch nie Kniebeugen oder so gemacht hat.
Ja.
Also das ist ja...
Aber wie wäre es jetzt zum Beispiel mit so 13 Sekunden auf 100 Meter? Ist das dann auch schon so einfach nicht schnell genug?
Es ist ja schon fast zu lang
fürs
Bobfahren. Wenn der Mensch jetzt mal, oder Person A, 13 Sekunden auf 100 Meter rennt, aber die 50 Meter viel schneller rennt, wie die letzten 50 Meter von den 100, Wäre super, ja.
Ja, okay.
Also, und wir suchen ja auch immer Nachwuchsleute.
Also das heißt, eigentlich, man muss es einfach ausprobieren.
Man muss es ausprobieren, genau. Also man sollte, wenn man Interesse hat, einfach mal, ist ja auch so eine Überwindung auch für manche, einfach mal einen Berg runter zu rennen mit so einem Gerät in der Hand, ne? Also kann ja jeder gerne mal ausprobieren und irgendwie einen Stock oder so nehmen und mal in irgendeinen Hügel runterrennen, um mal zu gucken, so wie fühlt sich das eigentlich an, ja? Also das ist auch nicht so. Und dann das Reinspringen. Das war so am Anfang für mich so, boah, komme ich in den Bob rein oder nicht, so wo ich es ausprobiert habe.
Kann man ja mit einem Einkaufswagen machen, oder?
Genau, ja, mache ich auch manchmal. Da gucken die Leute ein bisschen komisch, wenn ich da so ein bisschen
Berg runter rennen und dann reinspringe und gucken, was passiert. Oder Kinderwagen.
Kinderwagen würde auch. Ja, der wird uns wahrscheinlich nicht halten, wahrscheinlich. Ja, das wäre das Problem. Aber ja, einfach mal ausprobieren. Also es, wie gesagt, manchmal kommen komplette Quereinsteiger, wo du denkst, das kann eigentlich gar nicht funktionieren. Und man muss ja auch nicht direkt schnell sein. Also es gibt da welche, die fangen an, wo du denkst, oh Gott. Und dann in ein, zwei Jahren schieben die richtig schnell. Gibt's auch. Also.
Gibt's so eine Altersspanne, wo man sagen kann, die meisten, die hören mit Anfang 30 vielleicht auf? Oder gibt's da welche? Also was beim Kugelstoßen zum Beispiel, da ist es ja mit 25 nicht vorbei, sondern da sind ja viele eben. Da geht's erst
los.
Genau, wo es dann da erst losgeht. Beim Touren ist es halt anders, da sind die meisten eher jünger.
Genau, außer Kimbui.
Ja, genau. Oder ja, auch beim 100-Meter-Sprint, so dieses reine Schnelle, da sind die ja auch mit dem Alter hin, hört es halt dann irgendwann auf, so, das merkt man ja dann schon auch. Es ist eben die Frage beim Bob, dadurch, dass die Leute ja dann erst später auch damit anfangen, dann das Ding erstmal lernen müssen auch, aber halt dann doch die reine Athletik auch sehr, sehr, sehr wichtig ist. Gibt es da irgendwie, wo man merkt, so, so mit 35 hört es bei den meisten einfach auf?
Jein. Also es kommt natürlich auch darauf an, wie fit ich bin, wie gut ich noch weiter trainiere, selbst wenn es jetzt so, wie bei mir auch, Richtung 35 geht. Aber wenn du die Geschwindigkeit hältst, die Explosivkraft auch, Reaktivität, Reaktion, das kann ewig, also nicht ewig gehen, aber wir hatten jetzt Kevin Kuske, einer unserer erfolgreichsten Anschieber, vier olympische Goldmedaillen, der hat ja mit 38 noch mal eine Silbermedaille gewonnen bei Olympia. Der war einfach eine Maschine. So. Und dann gibt es ja in allen Sportarten, Verletzungspech. Ja?
Ja, klar.
Die haben schon so viele Verletzungen gehabt und dann ist halt einfach mit 30, 32 Schluss. Also es ist ganz, ganz arg unterschiedlich.
Ja.
Also es kommt zum einen auf die Fitness an, auf die körperliche Fitness, die Verletzungshistorie. Ja, wenn ich jetzt mit 35 gut durchkomme, dann passt. Wenn ich mich verletze, dann brauche ich natürlich auch schon länger wie mit 28.
Ja.
So, das ist dann immer so ein bisschen, aber so pauschal. Die meisten hören dann, also Kevin ist natürlich eine absolute Ausnahme mit seinen 38 Jahren. Aber die meisten sind dann so mit 35, 36 hören die dann auch auf. Ja. Okay. Ist dann natürlich auch immer so, was mache ich später im Beruf, Family. Wenn du den ganzen Winter weg bist und deine Family nicht siehst, ist auch wieder nicht so schön. Nur mit FaceTime die ganze Zeit. Für es mal im Sommer viel da. Das gleicht sich dann auch schon irgendwo ein bisschen wieder aus. Aber das muss jeder für sich selber wissen. Also. Und die Familie muss auch mitspielen, so.
Klar. Wie wäre es jetzt mal angenommen, ich jetzt mit 35?
Ja, so alt bist du schon.
Ich bin 35. Okay. Wenn ich jetzt sag, bald 36.
Also ja, hui. Vergiss es.
Okay, also da, wo die jetzt alle aufhören, da habe ich jetzt die Idee, ey, ich fange damit an.
Ja.
Gibt's denn jetzt außer, dass man sagt, okay, es gibt jetzt hier den Kader, also so Bundeskader und sowas und wir fahren auf World Cups. Gibt es da auch ein niedriges Niveau, wo man sagt, okay, man kann jetzt hier so wie im Fußball in der Kreisliga spielen?
Das gibt's. Das Problem ist, also es gibt Weltcup und Europacup. Und im Europacup werden halt hauptsächlich die Junioren eingesetzt und die fahren dann auch die Junioren-WM. Junioren geht leider nicht bis 35, sondern so bis 26, also U26. Wo ich angefangen habe, war ich noch 3 Jahre Junioren und war eigentlich schon längst irgendwie so in der Leichtathletik ja schon längst irgendwie raus. Also es war ein ganz komisches Gefühl, so, ja, ich bin noch Junior. Das dann so, die Rennserie ist eher dann so für den Nachwuchs einfach gemacht. Dann, wenn Leute quer einsteigen und noch unter 25, 24 sind, da ist es natürlich einfacher und die kommen dann natürlich auch in Kader. Also wenn du jetzt sagst, du willst wirklich in Kader kommen, dann müsstest du halt auch unter den Top 10, sag ich mal, beim Anschubtest dann sein.
Okay, also so hobbymäßig einfach mal Bob fahren.
Es gibt teilweise, es ist halt ein sehr teurer Sport auch.
Ja, das ist dann nicht so
vielleicht nicht,
Verein
nicht
oder
viele,
so,
aber halt man braucht natürlich einen Schlitten, man muss für jede Fahrt zahlen und es gab mal einen, der hat es dann auch im Weltcup geschafft, so ein Schweizer, irgendein Multimillionär, irgendeine Firma gehabt, verkauft und der hat es halt zum Spaß, hat er da halt mitgemacht, so, ne?
Okay.
Also er war dann auch tatsächlich ein ganz, ganz guter Pilot, hat sich so seine Anschieber halt zusammengekauft, auch so ein bisschen abgeworben, auch von anderen Nationen und im Weltcup kannst du ja dann auch mit einer anderen Staatsbürgerschaft fahren. Außer halt dann die WM, aber das war ihm wurscht, der wollte halt einfach fahren, dann geht es schon so, ne?
Also das wäre dann mein Ticket. Ich schieb dann für eine andere Nation an, die halt sonst keinen Bob hat. Ja. Und vielleicht einer noch fehlt.
Ja.
So, ja, das ist dann Fall. Cool Runnings 2 oder gibt's den Film auch schon? Ich weiß gar nicht.
Ich glaube, den gibt's noch nicht. Ich habe ihn auch schon lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen.
Den habe ich letztes Jahr erst mit meinem Sohn geschaut, der fand's auch richtig cool.
Ja. Ich weiß nicht, vielleicht kommt er jetzt wieder an Ostern.
Bestimmt, ja. Der kommt ja auch relativ oft.
Ja.
Aber ja, vielleicht als Idee, weil du bist ja auch hier Dragon Ball Fan, so wie ich auch, für euch fürs Anschieben, nicht euer, was ihr bisher macht, sondern macht Kame. Das wäre doch auch was.
Wär auch was.
Würde funktionieren, oder? Rein vom Rhythmus her.
Aber wir hatten auch schon, weiß ich nicht, irgendwie Ketchup, Mayo, Sandwich oder irgendwie so. Die Russen sagen irgendwas mit Katordai. So, das haben wir auch schon mal nachgemacht. Im Endeffekt ist ja immer nur der Rhythmus entscheidend und da kann man sich vieles einfallen lassen.
Ja, cool.
Ja,
cool. Dann habe ich irgendwas Wichtiges nicht gefragt. Gibt es noch irgendwas zum Bob, was wir nicht gesagt haben, was beim Bob auch besonders ist? Oder haben wir das Thema jetzt eigentlich mal gut abgedeckt, so für alle, die es halt gar nicht kennen?
Wie
ich ja eigentlich auch, außer halt eben Cool Runnings oder hier und da höre ich halt, du bist gerade wieder hier auf dem Weltcup unterwegs und so.
Ich glaube, wir haben eigentlich alles besprochen, so. Es ist kalt, stürmisch, manchmal ist sozusagen Moritz scheint oft die Sonne, ne? Das ist dann schon eine der schöneren Weltcup-Stationen, sage ich mal, bei den Reichen und Schönen, wenn dann die Pelzmäntel oben stehen als Zuschauer und Privatjets oben vorbeifliegen, ist dann schon ein anderes Feeling.
Wie viele Höhenmeter sind es denn von Start zu Ziel, weißt du das?
Gibt's das kann man nachgucken.
Wahrscheinlich extrem unterschiedlich
von
Strecke zu Strecke.
Ja. Aber das wüsste ich so jetzt.
Also zwischendurch hat er wahrscheinlich schon echt ein gutes Gefälle auch, oder?
Ja. Kommt aber natürlich auch drauf die Bahn an. Winterberg zum Beispiel geht erst so ganz langsam los und wird dann erst so die letzten 15, 20 Sekunden macht es dann auf einmal.
Okay.
Merkst dann, okay, jetzt geht's los. Jetzt beginnt's Bobfahren.
Davor denkst du so,
Aber selbst da passieren auch leider Stürze.
Ja,
bei Fahranfängern.
Klar. Klar, kann immer was passieren. Ja. Aber cool. Dann bekommt zum Schluss mein Gast immer das Wort. Hast ein paar tausend Zuhörer und du kannst sagen, was du willst. Und ich sehe schon da meinen Gesichtsausdruck. Wenn dir nichts einfällt, da gibt's immer den Tipp, wenn du nochmal in die Zeit zurückreisen könntest, vielleicht an den Anfang deiner Bob-Karriere, also gerade so die ersten Anschiebtests oder sowas, oder vielleicht auch nochmal an deine Wurfkarriere mit all deiner Erfahrung, die du jetzt hast, was Wettkämpfe und Training und so weiter angeht, dein Studium Fitnessökonomie.
Sportökonomie.
Großer
Unterschied.
Ja, deine Erfahrung auf der FIBO und jetzt auch natürlich noch als studierter Physiotherapeut.
Ja.
Bist du ja jetzt auch noch dran.
Genau.
So gut, ganz kurz vom Ziel, genau. Was würdest du dir damit auf den Weg geben?
Mir selber? Man sagt ja immer so, was würde man irgendwie anders machen im Leben, aber ich hatte bisher so ein erfülltes Leben. Ja, ich konnte mein Sport zum Beruf machen, was ja auch nicht jeder machen kann. Ne? Ich habe in dem Sinne außer Training noch nie wirklich gearbeitet. So klar, jetzt als Physio mache ich ja einen Minijob zweimal die Woche, jetzt schon seit mehreren Jahren. Aber im Endeffekt habe ich viel Zeit für die Familie und ich würde, glaube ich, nichts anders machen. Mhm. Und für die Zuschauer, Zuhörer da draußen bei Interesse einfach gerne melden. Sonst auch mal in Stuttgart vorbeikommen, da steht ja auch das Gerät, was so ein bisschen das Bob widerspiegelt. Wer da Interesse hat, das mal ausprobieren möchte, kann jederzeit vorbeikommen. Wie gesagt, Nachwuchs wird es immer gesucht. Wir sind eine Sportart, wir sind abhängig von im Endeffekt Quereinsteigern, ja, weil wir halt einfach nicht diese, wie sagt man, Jugendarbeit hat. Und da dann einfach mal anfragen.
Ja, cool. Dann vielen Dank für deine Zeit. War gerne. Richtig interessant. Und ich muss schon sagen, so dieses mal ausprobieren, das reizt schon.
Das reizt schon ein bisschen.
Das hört sich schon echt cool an. Und ich glaube, die Vorstellung, also dieses in so einem Ding da runter zu heizen, wie so eine Rakete, ist schon cool eigentlich.
Schon ein tolles Gefühl. Das sollte man mal gemacht haben, auf jeden Fall. Wie so ein Bungee-Sprung oder so.
Ja. Cool. Und dann an alle Zuhörer, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Und bis dahin, bleibt stark. Ciao.
Ciao. Macht's gut. Tschö mit Öl.